Trump-Deal mit dem Putin, Frieden in der Ukraine zu jedem Preis. Amtszeitbeschränkung für Bundesräte, braucht es das für die Schweiz? Und Wahlen in Deutschland, woher steuert unser Nachbar? Das ist der Sonntag am 23. Februar. Schön sind Sie daheim mit dabei. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das ist heute meine Runde, Diana Gutjahr. Sie ist Thurgauer SVP-Nationalrätin. Der Fabian Morina, er ist SP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich. Und der Birmin Bischof, er ist Mitte-Ständerat aus dem Kanton Solothurn. Schön sind Sie da. Herzlich willkommen in der Runde. Lust und Frust von der Woche. Ich habe ganz viel sportliche Lust, aber eine möchte ich besonders herausheben, nämlich den Sieg von der ZSC Lions. Sie gewinnen am Dienstag die Champions Hockey League und sind mit dem das beste Eishockey-Team von Europa. Herzliche Gratulation und einen weiteren tollen internationalen Erfolg für Schweizer Eishockey, der auch schon mit WM-Medaillen beweist, dass da vieles gut gemacht wird. Und ein Frust, so nach 2 Wochen Winterferien in den Bergen mit ganz viel Sonne, ist ehrlich echt schwierig zu finden gewesen. Und über die Themen, die mich auch diese Woche beschäftigt haben, diskutieren wir ja dann noch. Diana Gutjahr, deine Freude, dein Ärger diese Woche?
Meine Freude von dieser Woche sind 2 Sachen. Und zwar etwas ist mit der Lehrtochter, die abschließt, Metallbaukonstrukteurin, die jetzt einen glatten 6er in einer Vorprüfung gemacht hat. Das hat mich außerordentlich gefreut. Und natürlich auch die andere Freude, dass ich mit meinem Sohn diese Woche Schwimmen gestartet bin und auch Muckiturnen erleben durfte. Die strahlenden Kinderaugen, das tut damit alles andere wieder wettmachen und zeigt eben auch, was wirklich wesentlich auch im Leben ist. Auf. Und der Frust, muss ich auf gestern Abend auch einen sportlichen Teil hingehen, und zwar beim FC St. Gallen. Der Betim Fazli hat nach einer langen Absenz wieder mal in der Startelf starten und nach 7 Minuten schon wieder einen gröberen Unfall in dem Sinn gemacht und fällt wieder sehr, sehr lang aus. Und an dieser Stelle auch ganz gute Besserung an Betim.
Fabio Melina, Freude und Ärger bei dir diese Woche?
Ja, die Freude ist ein bisschen andere als dein Ärger. Ich bin sehr wetterabhängig auch. Und ich finde den Februar eigentlich immer der schlimmste Monat, weil man schon den ganzen Winter hinter sich hat. Und jetzt spürt man langsam den Frühling. Heute jetzt nicht unbedingt, aber langsam wird es wärmer und ich freue mich wahnsinnig auf besseres Wetter. Und geärgert oder ja, beschäftigt hat mich die Situation in der Ukraine. Wir reden nachher sicher noch darüber. Ich bin gestern an der grossen Demonstration in Bern zugunsten der Ukraine nach 3 Jahren Krieg. Und als jemand, der jetzt gerade vorletzte Woche aus der Ukraine zurückgekommen ist und das jetzt auch mit eigenen Augen sieht, wie ja, surreal die Situation in einem Land in Europa im 3. Kriegsjahr ist, ja, macht mich das sehr betroffen und eben auch insbesondere, wie es jetzt weitergeht.
Birmin Bischof, Freude und Ärger, was ist grösser?
Ich fange mit dem Frust an. Der Frust kommt von Westen, aus den Vereinigten Staaten. Also die Meldungen, die diese Woche gekommen sind, wir kommen ja in einem Punkt später noch darauf zurück, machen mir grosse Sorgen aus Sicht jetzt von unserem Land, vom Kleinstaat. Und zwar in 2 Richtungen. Ich bin ja Mitglied von der Aussenpolitischen und von der Wirtschaftskommission. Aussenpolitisch, es zeichnet sich ab, dass wir wieder in eine reine Grossmachtwelt hineinkommen könnten. Und das ist, wie immer dass das rauskommt im Spiel jetzt zwischen China, USA und allenfalls Russland, das ist auf alle Fälle nicht gut für die Schweiz, vielleicht auch nicht für Europa. Wir wissen es noch nicht genau. Wir als Kleinstaat sind darauf angewiesen, dass wir in einer Welt leben können, wo man sich Regeln halten kann, wo man Verträge machen kann und wo auch kleine, auch Minderheiten berücksichtigt werden. Und auf der anderen Seite die Wirtschaftspolitik, was mir hier sehr Sorgen macht. Ich weiß noch nicht, wie ernst dass man das nehmen muss. Aber wenn die neue amerikanische Administration tatsächlich erhebliche Zölle haben würde, dann sind wir eines der meist betroffenen Länder davon. Wir sind eine Exportnation. Die USA ist unsere grösste Exportzielnation. Das wäre für uns relativ schlimm. Und darum geht es jetzt dort darum, und unsere hervorragende Staatssekretärin Frau Budliger hat das jetzt angekündigt, wir müssen, glaube ich, sehr schnell Kontakt aufnehmen mit dieser neuen Administration.
Und gibt es noch kurze Lust oder ist es nur Frust?
Lust!
Aber eine kurze?
Ganz kurze.
Du bist Ständer, man merkt es.
Lust! Skifahren! Oder ich meine, das muss ich gar nicht sagen, aber die hervorragende Weltmeisterschaft. Das war natürlich für meine Familie super gewesen. Wir waren in der Skiferie und ich bin mit den Töchtern immer durch den Tag dann oben Skifahren und habe die guten Skifahrer erlebt. Bei uns war es etwas anders gewesen. Die Norina, die Älteste, die ist unbedingt weg von der Piste wollen, in Neuschnee rein, mit der Folge, dass sie beide Ski und Stöcke verloren haben. Dann mussten wir die zusammen dann suchen. Und als wir zu oben zurückgekommen sind, haben wir nachher die anderen Schweizer Skifahrer wieder gesehen. Es war also abgerundet gut gewesen.
Wir kommen zum ersten Thema. Morgen ist schon der dritte Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine.
Diese Woche ist es zwischen dem US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky zu mehreren Ecken gekommen. Am Dienstag hat sich der US-amerikanische Außenminister mit dem russischen Außenminister für erste bilaterale Gespräche in Saudi-Arabien getroffen, ohne die Ukraine. Der ukrainische Präsident hat das Fehlen der Ukraine stark kritisiert. Wenig später hat Donald Trump den Volodymyr Zelensky unter anderem für den Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht und ihn als Diktator bezeichnet.
Fabio Molina, ich höre von einigen, die sagen, ja, der Weg von Donald Trump mag ein komischer, ein verrückter, ein schwieriger sein, aber wenigstens geht er den Weg in Richtung Frieden.
Wir müssen es ganz klar sagen, es wird kein Frieden geben ohne Einbezug der Ukraine. Das wäre ein Unterwerfungsvertrag und der würde auch nicht dauerhaft haben. Aber er hätte ganz erhebliche Auswirkungen auf Europa. Wenn zwei Autokraten, der Putin und der Trump, jetzt über die Aufteilung von Europa verhandeln, dann ist das nächste Opfer vielleicht Grönland, vielleicht Litauen, vielleicht Moldau. Und dann, und das hat der Pirmin Bischof einleitend gesagt, dann leben wir definitiv wieder in einer Zeit von der Grossmächte, von der Einflusszone. Und gerade für ein kleines Land ist es fundamental, dass Regeln, dass das Völkerrecht weiterhin eingehalten wird. Und darum ist das eine ganz dramatische Zeitenwende, die wir jetzt erleben. Und ich glaube, wir müssen als Schweiz auch unsere Verantwortung für die europäische Sicherheit viel mehr wahrnehmen.
Du sagst eine Zeitenwende. Ist es das? Oder ist es Säbelrasseln oder wie auch immer, dass man dem sagen von Donald Trump? Und am Schluss, ohne Ukraine geht es sowieso nicht. Oder bin ich zu naiv?
Also ich würde mal eingangs sagen, ich bin eigentlich Gewerbe- und Gesundheitspolitikerin. Und die Themen, die da an mich kommen, bevor ich dann wieder E-Mails bekomme, wo man sich über 12 schwätzt, obwohl das nicht mein Thema ist, würde ich gleich mal sagen, dass Themen von euch vorgegeben werden am Freitagnachmittag. Also man kann nicht auswählen, ob man kommt zu einem Thema oder nicht. Einfach, dass ich da
aber es ist platziere. Ein Thema, das ganz viele Menschen beschäftigt, genau. Und uns in Europa besonders.
Genau, und darum würde ich jetzt eigentlich auf das kommen. Es ist eigentlich momentan fast nicht möglich, überhaupt noch irgendwo eine logische Reihenfolge in die ganze Debatte, in die ganze Diskussion hineinzubringen. Weil am Morgen lese ich, stimmt am Abend schon wieder nicht mehr. Ich weiss auch gar nicht, stimmt das nicht. Logisch, wir brauchen einen Frieden in Europa. Es ist naheliegend, dass die Bevölkerung, aber auch weltweit, möchte, dass es Frieden gibt. Aber man darf auch nicht sagen, dass wenn zwei miteinander reden, dass das so verwerflich ist. Also eigentlich ist es ja richtig, dass zwei auch mal aufeinander zugehen. Und die Schweiz hat auch schon mit der Ukraine Gespräche geführt und hat andere Länder nicht mit einbezogen. Also da würde ich jetzt nicht als verwerflich interpretieren. Im Gegenteil, ich finde es gut, redet man und es macht, führt keine Gewalt aus in dem Sinn. Und das ist für mich positiv zu werten.
Also Frau Gut, ja, wenn Sie sagen, es wird keine Gewalt ausgeübt, es gibt tagtäglich Raketen- und Drohnenangriffe auf die Ukraine. Heute hat es wieder einen Grossangriff mit Raketen gegeben und da sterben Menschen, der Krieg geht weiter. Und wenn jetzt der Trump einfach kommt und sagt, ja, ich tue jetzt die eine Hälfte Russland zuschlagen, die andere Hälfte tue ich mir ökonomisch einverleiben. Es ist ja geleakt worden, was er da genau verlangt hat. Unglaubliche Fantasiebeträge und der Zugriff auf alle Rohstoffe, dann kann man nichts sagen. Das ist ein Imperialismus von Russland, aber gut, eben leider jetzt auch von den USA. Aber
ist es denn das, Pirmin Bischof, hat Donald Trump wirklich die drei Ziele? Geschäfte wieder mit Russland, keine Ausgaben mehr für den Krieg und Bodenschätze in der Ukraine holen. Ist das wirklich sein Ziel? Oder ist es, wie es Diana Gutjahr sagt, gut, dass wir mal reden miteinander?
Also die Ziele, die er publiziert hat, hat er ja bis jetzt auch weiter verfolgt. Mindestens das muss man sagen. Und ich hoffe, Steffen, schon dir hat recht, es gibt keinen Frieden ohne die Ukraine. Aber die Geschichte zeigt, dass es auch anders geht. Und ausgerechnet München ist genau der Ort, wo historisch eben das Gegenbeispiel gesehen. Es ist 1938, haben die beiden Grossmächte, also das ist dann das Nazi-Deutsche Reich und England, einfach miteinander über die Tschechoslowakei entschieden. Und die ist dann am Hitler-Deutschland zugesprochen worden, ohne dass man mit ihnen geredet hat. Und ausgerechnet jetzt war die Münchner Sicherheitskonferenz gewesen. Also ich hoffe auch, dass es nicht so ist. Und die Schweiz wird das müssen dazu beitragen, was sie kann, dass alle Beteiligten werden bei diesen Gesprächen und dass die Interessen eben auch von Europa und vor allem auch von der Schweiz hier berücksichtigt
werden. Also die Schweiz hat einen Auftrag, Diana Gutjahr, dass alle da mitreden. Ich meine, sie war jetzt in Saudi-Arabien. Ich sehe die Schweiz nicht in der ersten Reihe da im Moment.
Die Schweiz hat eine Neutralität, die sie verteidigen tut. Und da muss sie auch verteidigen, weil sonst kann sie den Boden auch nicht geben, um überhaupt eine Neutralität oder die Gespräche auch können zu führen. Aber ich glaube, die Diskussion muss man einfach wirklich auf diese Seite auch legen. Was probiert man denn mit den ständigen Informationen, die hier geliefert werden? Also, man kann ja eigentlich gar nicht mehr alles dem folgen, was hier kommt. Stimmt es nicht? Was wird gemacht, was wird nicht gemacht? Und mit dem tut man natürlich die Leute schon massiv auch verunsichern, auf beiden Seiten. Aber schlussendlich geht es darum, dass der Frieden herbeigeführt werden kann. Und wie gesagt, Sie haben gesagt, man jährt sich das zum dritten Jahr. Es ist unglaublich, dass das schon 3 Jahre dauert. Tut. Und ich hoffe, das ist schwer, dass da bald eigentlich Frieden einkehren kann.
Und eigentlich ist es ja keine Überraschung. Wir haben das gewusst, beim Donald Trump im Wahlkampf hat er so gesagt, Europa und ehrlicherweise auch die Schweiz hat das einfach nicht wahrhaben.
Nein, eine Überraschung ist es nicht, aber es ist trotzdem historisch. Wir haben jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa, aber auch weltweit eine Ordnung aufgebaut, die funktioniert hat. Der Putin hat die Ordnung angegriffen mit seinem Angriffskrieg, aber jetzt endgültig den Stecker gezogen hat der Trump, wenn er das durchzieht. Und das bedeutet, um die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent zu wahren, wird es in Zukunft mehr europäische Souveränität, mehr Verantwortung brauchen. Und ich glaube, die Schweiz wird sich in Zukunft nicht mehr leisten können, einfach abseits zu stehen. Und das hat offensichtlich noch nicht bei allen den Weg ins Handeln gefunden.
Vielleicht gleich noch ein hoffnungsvolles Moment. Oder ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt. Also ich habe übrigens nicht damit gerechnet, dass der Donald Trump gewählt wird, schon das erste Mal nicht.
Aber man muss sich doch auf das vorbereiten. Europa hat sich nicht wirklich vorbereitet.
Man muss auch den Amerikanern zu gut halten. Es wird jetzt so da, das ist das Gleiche wie Russland und China. Die Amerikaner sind keine Diktatur. Das ist eine fundierte, alte Demokratie. Wir sagen ja häufig, sie sind eine Schwesterrepublik zur Schweiz, gleiches System. Ich bin überzeugt, dass, auch wenn wir jetzt so einen diktatorisch auftretenden Präsidenten haben, dass sich die Checks and Balances in Amerika auch in diesen Fragen wieder werden durchsetzen. Auch wenn die beiden Kammern republikanisch sind, auch wenn der Europäische Gerichtshof jetzt
aber der Widerspruch bis jetzt ist noch nicht so gross. Also da, dass man mit Russland redet, dass man sie diskutiert.
Dass man die einbezieht, dass man auf die anderen Rücksicht nimmt, das ist eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg eine amerikanische Tradition schon auch. Und die transatlantische Solidarität ist in den USA sehr stark verwurzelt. Dass man das einfach aufgibt, glaube ich nicht.
Hast du den Hoffnungsschimmer auch vom Birmingham Bischof?
Wir werden jetzt sehen, was die neuen Informationen sind, die morgen wieder publiziert werden. Weil das, was heute gesagt ist, ob das morgen immer noch stimmt, wir wissen es nicht. Es sind reine Informationen, die da liegen, aber nicht irgendwie etwas, wo man fix sagen kann, so ist es, sondern es sind eigentlich reine Spekulationen.
Was das für die Sicherheit in der Schweiz bedeutet, diskutieren wir am Dienstag. Dann ist nämlich der Armeechef Thomas Süssli Gast im Tagtäglich. Ein bisschen mehr Struktur und Regeln rund um den Bundesrat.
Die Amtszeit von Bundesräten soll beschränkt werden und während der Legislatur soll es keinen Rücktritt mehr geben dürfen. Das fordert der Mitte-Präsident Gerhard Pfister in einem Vorstoss, der am Freitag in der Kommission überraschend angenommen worden ist. Die Idee dahinter, Wahlen sollen direktere Konsequenzen auf die Zusammensetzung des Bundesrats haben. Die stimmt nämlich im Moment nicht mit der Zusammensetzung des Parlaments überein. So hätte zum Beispiel die Mitte seit den letzten Wahlen fast gleich viel Anspruch auf den zweiten Sitz wie die FDP und auch die Grünen sind nicht in der Regierung vertreten.
Bischof, also das neue Modell würde dann so aussehen, gewählt wird alle 4 Jahre der Gesamtbundesrat, das passiert auch jetzt schon, aber zurücktreten werden dürfte dann auch noch auf den Termin und Maximum 8 Jahre Amtszeit. Findest du die Idee von deinem Napartei-Präsidenten, du schmunzelst schon, eine gute Idee?
Ja, ich bin natürlich jetzt in einer blöden Situation. Es betrifft den Vorstoß von meinem Parteipräsident und es betrifft indirekt den Rücktritt von meiner Bundesrätin, wenn man so will. Also, was für diesen Vorstoß spricht, zum einen anzufangen, ist tatsächlich das, dass man sagen kann, Wahlen sollten Konsequenzen haben. Also, wenn das Volk gewählt hat, setzt sich das auch auf die Regierungszusammensetzung auswirken. Und wenn Bundesrätin einfach jederzeit zurücktreten können, kann man auch parteipolitische Spiele machen und einfach vor den Wahlen noch schnell einen Sitz sichern. Aber, als jetzt Parteipräsident oder Bundesrat hin oder her, ich glaube nicht, dass dieser Vorstoß in der Aussenpolitischen Kommission vom Ständerat wird durchkommen. Im Nationalrat ist er knapp durchgekommen. Und zwar einfach darum, ich bin nicht Bundesrat, oder? Aber es ist das Recht von einem Menschen, zu sagen, wenn ich zurücktreten will.
Aber ist es ein Ist-Recht von Bundesräten und Bundesrat bis jetzt? Die Schweiz ist bis jetzt so gefahren. Aber das ist doch genau der Punkt. Im Moment FDP und SVP haben im Bundesrat eine Mehrheit. Sie haben nach Sitz im Parlament keine Mehrheit. Sie haben keine Mehrheit nach Wähleranteil beim Volk. Das stimmt doch nicht.
Aber ich finde, das hat jetzt mit dem Vorstoss in dem Sinne
ja, nichts zu tun. Ja, immer nach den Wahlen kann man auch die Regierung korrigieren.
Ja, aber nach 8 Jahren. Also, ich meine, alle, die politisch tätig sind, wissen, dass man mindestens 4 Jahre braucht, um sich irgendwo einschaffen. Dann hast du 4 Jahre Zeit, um etwas zu machen. Und dann musst du einfach aufhören. Also, ich meine, irgendwo im Zentrum muss ja die Qualität von einer Person stehen. Und nicht in erster Linie, ich sage jetzt mal, wie lange das schon dort ist. Und einfach können aufhören. Ich glaube, die Leute hören nicht einfach auf, nur weil sie einfach aufhören wollen. Und logisch, die Partei, das Kalkül, das dahinter steckt, da sucht man ja immer und findet dann immer irgendetwas. Aber ich glaube, für mich ist der Vorstoss eher ein bisschen Abbild von der Gesellschaft. Und zwar, dass heute die Leute einfach auch nicht mehr lange irgendwo möchten bleiben und irgendwo wieder anders hingehen und sich auch die weniger wollen verpflichten. Und ich möchte, dass jemand den Bundesratsjob ausübt, weil er es will und weil er es kann und weil er auch die Freude dabei hat. Und nicht einfach, weil er jetzt das muss machen.
Also, du findest, es ist schnell fertig nach 8 Jahren.
Und das Parlament kann ja alle 4 Jahre jemand anders wählen, wenn sie das nicht möchte. Und ehrlich gesagt, es gibt vielleicht auch Leute, die würden gescheiter schon nach 2 Jahren aufhören. Also, darum, ich sage jetzt, ich finde es so frisch.
Gut,
es
geht,
ja, gut, das stimmt. Aber es geht um Qualität und nicht um Frischen.
Ist denn Qualität grösser, wenn man Machtspiele machen kann? Die Grünen die reden immer vom Kartell der Macht, wo sich gegenseitig dann ja schaut, dass niemand einen Sitz verliert. Und das stimmt. Aber für dich kann ja die Machtverteilung im Bundesrat jetzt auch nicht stimmen.
Nein, das tut sie auch nicht. Du hast es gesagt, SVP und FDP haben eine Mehrheit. Sie haben weder eine Mehrheit im Parlament noch im Volk. Und dann kommen die Entscheide zustande, die nicht im Interesse der Bevölkerung sind. Das merken wir ja auch immer mehr. Und darum finde ich die Idee von Gary Pfister, dass man das System der Konkordanz stärken muss, dass wirklich die Repräsentanz gegeben ist. Oder bei der Einführung der Zauberformel ist das viel besser gewesen. Da sind mehr Leute im Bundesrat anteilsmässig vertreten gewesen. Finde ich an sich richtig. Ob jetzt dieser Vorstoss der richtige Weg ist, bin ich auch nicht ganz sicher. Ich fände es zum Beispiel sinnvoller, man würde von 7 auf 9 Bundesratsmitglieder aufgehen. Wir sind eigentlich das einzige Land auf der Welt, wo so wenig Ministerinnen und Minister haben. Die Departemente werden ja auch immer grösser. Mit dem sinkt auch ein bisschen die politische Kontrolle. Und eben, es gibt nicht die Möglichkeit, das Parlament in seiner grösseren Vielfalt als vielleicht noch vor 50 Jahren auch entsprechend abzubilden.
Wäre das die andere Variante?
Nein.
Da haben wir auch schon darüber diskutiert, die Ausweitung auf
das wäre nicht die andere Variante. Das wäre das Ende vom schweizerischen Regierungssystem. Wir haben ein Kollegialsystem. Wir sind die Einzigen in Europa, die ein Kollegium von 7 Leuten regiert. Aber wenn man das weiter ausbaut, dann wird der Tisch einfach zu gross und dann kann man nicht mehr miteinander reden.
Also du glaubst, dass nachher nicht mehr jede Bundesrätin und jeder Bundesrat quasi den Entscheid vom Bundesrat als Ganzes kann vertreten kann, weil es viel zu weit auseinandergeht? Oder dass man schon gar nicht gute Entscheid finden kann?
Dass man sagt, es muss eine gewisse kleine Zahl sein von Leuten, die miteinander Entscheidungen treffen. Das haben wir heute in dieser Kollegialregierung. Wenn das zu viel sein, geht das nicht mehr. Es liegt heute schon zu viel raus aus dieser Regierung raus. Wenn es noch mehr Leute sind, sind es noch mehr. Und dann kann man auch am Tisch, am Familientisch, sage ich jetzt mal, die Entscheide nicht mehr fällen. Das ist heute eine grosse Qualität eigentlich von unserem Regierungssystem. Und die Länder rundherum, die kommen dann auf Deutschland. Die beneiden uns eigentlich da drum.
Das funktioniert ja heute schon nicht mehr. Also, wir haben heute einfach eine Viererbande, zwei SVP, zwei FDP. Die kommen rein und drücken durch, was sie wollen. Ich glaube, das ist auch nicht im Sinn von einer Kollegialbehörde. Und wenn man das wieder ein bisschen auflockern will, dann muss man halt auch der Situation im Parlament Rechnung tragen. Es gibt einfach auch noch die Grünen, es gibt noch die GLP, es gibt auch eine Mitte, die eigentlich Anspruch auf einen Sitz mehr hätte. Und das ist jetzt mit der jetzigen Zusammensetzung von der Zauberformel nicht abgebildet.
Ja, na gut, ja.
Also, wenn man die letzten Jahre zurückschaut, sind ja die Bundesräte jetzt auch nicht ewig lang Sesselkleber gewesen, sage ich jetzt mal so.
Ja, nur 14 Jahre, Simonetta Sommaruga, also, 12 Jahre, ja, Amberse 12 Jahre, das findest du aber gut.
Ja, ist denn dann Sesselkleber?
Nein, 12 ich weiss Jahr? Nicht, wo bei dir der Sesselkleber
ist. Ja, Sesselkleber ist so mehr, für mich so ein bisschen ab 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Aber eben, es ist einfach wirklich das Abbild von der Gesellschaft, oder? Wo man sieht, dass man eigentlich so auch nicht mehr so die Kontinuität auch will gewährleisten. Und wenn ich wirklich jetzt so zurückgeschaut, dann muss ich sagen, ja, so schlecht haben wir es ja nicht gemacht. Wir haben eine stabile Regierung, wir haben eigentlich ein stabiles Land, wir sind gut unterwegs, wir haben ein Zwei-Kammern-System, wir haben die Möglichkeit bei der Bevölkerung, die Initiativen, Referenden machen können. Also einfach, dass der Bundesrat, so wie es Fabio Molina sagt, irgendwie eine Bande ist, finde ich jetzt irgendwie schon noch ein bisschen...
Er redet nur von der SVP und der FDP.
Okay, gut. Ich habe es schon gehört, ich wollte das so nicht sagen. Oder? Aber nein, ich finde, es ist das Gremium, das miteinander schafft. Es ist ja nicht einfach der Bundesrat, es ist ja nicht der König, der einfach etwas entscheiden tut.
Ich möchte jetzt aber doch noch, wenn man die Amtszeitbeschränkung hat, gehen wir einmal in Dezember 2027, dann wäre der Sitz von Guy Parmelin, von Ignacio Cassis und von der Karin Keller-Sutter neu zu besetzen. Das gibt doch eine ganz neue Dynamik.
Das wird auch eine neue Dynamik geben dann, oder? Und Fabian Molina hat das richtig gesagt. Vermutlich steht der in der Mitte einen zweiten Bundesratssitz zu.
Da muss nur noch einen finden.
Ja. Ich bin jetzt hier noch zuversichtlich. Ich bin auch in der Findungskommission gesehen und wir haben es immerhin geschafft, ein gutes Zweier-Ticket herzubringen.
Es ist wahnsinnig, dass man auch heute über Mitte-Bundesratskandidaten doch noch schnell reden. Wir kommen zum dritten Thema. In unserem nördlichen Nachbarland fällt die Bevölkerung heute einen Entscheid.
Heute wählt unser Nachbar Deutschland seine neue Regierung. Laut ersten Prognosen dürfte die christlich-demokratische CDU-CSU mit ihrem Kanzlerkandidat Friedrich Merz neustärkste Kraft im Bundestag werden. Auch die Teil als rechtsextrem eingestufte AfD darf mit einem deutlichen Gewinn rechnen. Diese Woche war die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel auch in der Schweiz Thema gewesen. Gestern ist an ihrem Schweizer Wohnort Einsiedeln gegen sie und ihre Partei demonstriert worden.
Also, und wenn wir anschauen, wie die Prognose vom 6. von ZDF konkret aussieht, dann sieht das aktuell so aus. Wir können die Grafik mal zeigen. CDU, CSU 28,5%, AfD 20%, SPD 16,5%, die Grünen 12%. Und von den Kleinen schafft 5%-Hürde die Linke mit 9%, FDP und Bündnis Sarah Wagenknecht je etwa 5%. Und dort noch unsicher, ob sie es schaffen. Wahlbeteiligung 83%. Diana Gutjahr, die grosse Siegerin. AfD, verdoppelter Wähleranteil innerhalb 4 Jahren, zweitstärkste Kraft in Deutschland. Gewisse Themen überschneiden sich mit der SVP. Gibt es da Freude über den Erfolg?
Die Deutschen haben heute gewählt. Es liegt mir zu fern, das auch eigentlich zu beurteilen, ob das gut ist oder nicht. So wenn ich auch nicht möchte, dass andere Länder beurteilen, wenn in der Schweiz gewählt oder abgestimmt wird, ob das richtig ist oder nicht.
Für mich ist Aber kannst du den Erfolg verstehen?
Den Erfolg verstehe. Ja, ich kann ihn nachvollziehen. Also für mich ist er eigentlich, kommt er jetzt nicht so aus heiterem Himmel. Also man hat gemerkt, wenn man die Medien verfolgt hat, dass da sehr ein grosser Unmut in der Bevölkerung ist. Und die Bevölkerung hat jetzt die Möglichkeit gehabt, um an die Urne zu gehen, was in der Schweiz natürlich viel mehr Möglichkeiten haben, wie jetzt eben in Deutschland. Mich freut vor allem die hohe Stimme oder die Wahlbeteiligung von 83% oder 84%. Da könnte man in der Schweiz noch sehr viel davon lernen. Aber schlussendlich muss man sehen, was was die Wahlen nachher bringen. Das ist jetzt mal etwas auf dem Papier, aber schlussendlich müssen sie eine Regierung zusammenstellen, um das Land zu regieren.
Schon das wird nicht ganz einfach, wenn man die erste Prognose wird. Du hast eure Schwesterpartei noch beim letzten Wahlerfolg besucht, Schweizer Sackmesser mitgebracht. Jetzt müsste es wahrscheinlich eher ein Nasentüchli sein. Die grosse Verliererin, mehr als ein Drittel der Wähler verloren. Ist das nur, weil einfach die Regierung eine Katastrophe war in der letzten Zeit? Oder hat die SPD sonst noch Fehler gemacht?
Also wenn man so ein Wahlergebnis einfährt, hat man offensichtlich Fehler gemacht. Ich muss es ganz ehrlich sagen, mich schmerzt das sehr. Ich finde, es ist ein schwarzer Tag für Europa. Deutschland ist ein sehr wichtiges Land, das wirtschaftsstärkste, unser Nachbar. Und jetzt haben wir da eine 20%-Partei, die in Teilen gesichert rechtsextrem ist. Und entscheidend wird jetzt sein, ob es eine stabile Regierung wird geben, die auch weiterhin die Verantwortung, gerade in dieser geopolitisch sehr schwierigen Situation, kann wahrnehmen. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, oder? Du hast es gesagt, die SPD ist abgestürzt, aber wenn man SPD, Linke und Grüne zusammennimmt, kommen sie immer noch auf etwa 38%. Und das ist doch deutlich mehr als zum Beispiel wir als SP Schweiz und zusammen mit den Grünen haben. Und da stimmt die Aussage von Friedrich Merz, links ist vorbei, sicher nicht.
CDU-CSU holt auch nicht die Anpeil 30% nach dieser Prognose. Sie haben 30% oder mehr wählen. Falls jetzt, und jetzt sind wir schon im Fall, den ich eigentlich vermeiden wollte, aber falls die kleinen Parteien alle 5% schaffen, ist es wahnsinnig schwierig, bis fast unmöglich, eine Regierungskoalition zu bilden, die auch funktionieren kann.
Ich würde das nicht unbedingt so sehen. Nein, also es ist die Wahlsiegerin heute oben ist nicht die AfD, sondern die CDU-CSU. Sie ist deutlich die stärkste Partei geworden. Es ist auch das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass sie etwa doppelt so stark ist wie die zweite historische Partei, die SPD. Oder? Also deutlich stärker. Jetzt, klar ist auch, sie kann allein nicht regieren. Ich gehe nicht davon aus, dass es eine Koalition mit der AfD gibt.
Das hat
der
Friedrich Merz immer ausgeschlossen.
Worden. Und da ist eigentlich nur noch die Frage, was für eine Koalition gibt es denn mit der CDU? Der Kanzler wird der Herr Merz sein, voraussichtlich. Jetzt gibt es entweder, wenn alle Kleinen rausgehen, gibt es eine Koalition schwarz-rot, also die klassische, man hat dann früher gesagt, die grosse Koalition mit der SPD. Und wenn alle Kleinen reinkommen, dann gibt es, eigentlich noch schön, wenn man die deutsche Flagge anschaut, dann gibt es eine schwarz-rot-goldene Koalition, nach meiner Voraussicht.
Also
mit der CDU, mit der SPD und mit der FDP zusammen. Ich gehe aber davon aus, dass die Grünen in keiner deutschen Regierung mehr werden beteiligt sind.
Also du siehst das positiv, das wird alles glatt sein und die 20%, die AfD gewählt haben, sind nicht in der Regierung. Ist das richtig? So wie sich die AfD heute präsentiert oder jetzt präsentiert?
Die Deutschen können selber entscheiden, wie sie möchten, so Regierungs- die Koalitionen bilden.
Aber findest du richtig? Es gibt ja die Brandmauer in Deutschland. Ist das aus deiner Sicht richtig, dass man sagt, nein, wenn eine Partei in Teil gesichert rechtsextrem ist, wie es der Fabio Molina auch gesagt hat, dass die dann nicht in eine Regierung gehört?
Also es ist eine politische Partei und ich glaube einfach, es ist nicht richtig oder es muss anders sagen, nicht richtig ist das falsche Wort. Ich glaube, man muss die Leute einfach auch oder muss die Partei auch einbinden. Ich glaube, je länger dass man etwas ausschliessen tut, desto mehr werden sie dazu wachsen. Also ich glaube, es gibt dann nur diese Varianten. Also dass, wenn man sie nicht einbinden tut, dann wird es bei den nächsten Wahlen werden sie noch mehr können zulegen. Weil die Leute haben da jetzt eingeworfen, wo sie beschäftigt tun. Und das ist genau die Politik, wo momentan auch Fragen oder Antworten gesucht werden, wo sie natürlich sehr stark auch bewirtschaftet, beschäftigen.
Also jeder Fünft und jede Fünft hat die AfD gewählt. Und das, was Diana Gutjahr sagt, ist in 4 Jahren, ist es dann vielleicht nochmal 10% mehr.
Also, als das deutsche Bürgertum das letzte Mal Rechtsextreme eingebunden hat, ist der Hitler an die Macht gekommen. Es hat einen riesigen, brutalen Weltkrieg inklusive Holocaust gegeben. Und darum ist die Brandmauer als Konzept etwas vom Wichtigsten, wo die deutsche Demokratie kennt. Und ich hoffe einfach, dass sie nicht bröckelt. Friedrich Merz hat ja schon bewiesen, dass er da nicht sehr zuverlässig ist. Und darum, ja, ich
also sage es nochmal. Also ist das eine Befürchtung von dir, dass Friedrich Merz sich auch überlegt, mit der AfD in eine Regierung zu
kommen? Ich traue Friedrich Merz überhaupt nicht über den Weg. Und darum nochmal, ich glaube, es ist ein schwarzer Tag für Europa, das Ergebnis der heutigen Bundestagswahl.
Ist die Brandmauer ein Schutz der Demokratie in Deutschland, auch für dich?
Also im Moment gehe ich davon aus, ich habe vorhin gesagt, dass die AfD nicht in die deutsche Regierung hineinkommt. Eben, die Brandmauer ist gesetzt.
Aber du siehst das Risiko auch, das die Jahre gut Jahr
also eben, aus heutiger Sicht hat die AfD wirklich eine rechtsradikale Tendenz. Ich würde sie nicht gerade vergleichen mit der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei vor dem Weltkrieg. Das sind sie schon nicht, als antisemitisch oder ähnlich sind sie nicht. Aber man muss den Zeitablauf ein bisschen sehen. Die AfD ist eine sehr junge Partei. Die haben intern natürlich Auseinandersetzungen. Und ich würde es nicht für unmöglich halten, dass sie in eine zwar rechtsdominierte, aber in eine demokratische Struktur hineinkommen mit der Zeit.
Also sagst
du? Dann ist die Frage wieder, ist die Brandmauer denn noch gerechtfertigt? Oder? Also über 4 Jahre werde ich hier nicht reden. Frau Weidel also, ist so ein bisschen mit drinnen. Oder? Sie ist so ein bisschen die Anusköpfung in dieser Situation.
Wir müssen einen Punkt machen. Wir diskutieren morgen im Tag täglich über den Wahlausgang in Deutschland. Danke vielmals, Birmin Bischof, Diana Gutjahr, Fabian Molina. Ihnen zu Hause danke ich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen ganz einen ganz schönen Sonntagabend. Ade miteinander. Thank you.